Der Predigttext für die Predigt steht in Psalm 103. Wenn du deine Bibel dabei hast, und ich hoffe, du hast sie dabei, schlag gerne mit auf. Wie Georg sagt, es ist wirklich schön und besonders, immer wieder hier hinzukommen. Ich bin manchmal auch in anderen Gemeinden, wo man keinen kennt. Da wird man erstmal verständlicherweise skeptisch angeguckt. Aber hier blicken mir immer ganz viele strahlende Gesichter entgegen. Das ist so der Heimvorteil, wenn man von hier kommt. Das macht dir sehr gut. Ich möchte den Text vorlesen. Steht gerne dazu auf und dann werde ich noch beten. Psalm 103 von David. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern er morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten. Und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Unser Vater im Himmel, öffne uns die Augen, dass wir erkennen die Wunder in deinem Gesetz und weise uns deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Erhalte unser Herz bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten. Amen. Ich habe vor ein paar Monaten einen Artikel in der LZ gelesen, der mich umgehauen hat. In diesem Artikel stand, dass vor ein paar Jahren ein Hobbyarchäologe in Sennestadt ein antikes römisches Marschlager entdeckt hat. So groß wie 36 Fußballfelder, genug Platz für 25.000 Personen für 3 Legionen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, wie cool ist das denn? Das ist 4 Kilometer Luftlinie von unserem Freizeitheim. Wenn ihr das nächste Mal da seid, könnt ihr mal vorbeischauen. Kann man immer noch erkennen, die Umrisse. Ich weiß nicht, wie lokalpatriotisch ihr aufgestellt seid. Mir ist das schon sehr wichtig, dass die Varusschlacht hier bei uns stattgefunden hat und nicht irgendwo in Kalkriese. Und das hat mir Hoffnung gegeben. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, in der Woche, egal mit wem ich gesprochen habe, ich musste davon erzählen. Irgendwie kamen wir dann da drauf und ich musste sagen, ey, weißt du, was ich gelesen habe? Das ist so cool. Ich habe diesen Artikel angepriesen. In unserem Text preist David auch jemanden an. David ist begeistert von Gott in Psalm 103, beziehungsweise David möchte begeistert sein. Schaut mal genau in Vers 1, was David da sagt. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. David befindet sich hier in einem Selbstgespräch. Er spricht mit sich selbst, er spricht zu seiner Seele. Die Seele, das ist die lebensgestaltende Kraft, das ist das Innerste in mir, was meinem Leben Richtung gibt. Und David wendet sich an sich selbst, an seine Seele, an sein Herz und er sagt, komm mein Herz, lobe den Herrn. Unsere Seele kommt ganz schnell von diesem Weg ab, dem Weg des Lobes Gottes. Ich weiß nicht, wie es mit deiner Seele heute aussieht. Ob du auch heute zu deiner Seele sagen musst, Seele, komm, lobe den Herrn. Unsere Seele ist schnell träge, sie wird schnell abgelenkt, sie ist schnell bedrückt. Und David macht hier so etwas wie ein Schiffskapitän, der merkt, das Schiff ist vom Kurs abgekommen und er kommt auf die Brücke und er schnappt sich das Steuerrad und reißt es herum und bringt das Schiff wieder auf den richtigen Kurs. Und das wollen wir heute auch machen. Wir wollen unsere Seele dazu bringen, das Wichtigste zu tun, was es gibt. Gott zu loben. David beginnt diesen Psalm mit diesem Satz, lobe den Herrn, meine Seele, und er schließt den Psalm auch ab. Schaut mal ganz kurz in den letzten Vers. Da steht genau der gleiche Satz ganz am Ende. Lobe den Herrn, meine Seele. Und dazwischen listet David ganz viele Gründe auf, warum Gott zu loben ist. Und das wollen wir uns heute anschauen und lernen, neu lernen, Gott aus tiefster Seele zu loben. Man kann diesen Psalm einteilen in drei Abschnitte. Die Verse 1 bis 5, da erzählt David von sich selbst. Es ist sozusagen ein Zeugnis von David, wie er Gott erlebt hat. Er erzählt von seinen Wohltaten. Dann in den Versen 6 bis 18, da geht es um den Charakter Gottes, wie er sich Israel offenbart hat. Und dann die letzten Verse, da geht es um seine grenzenlose Herrschaft, für die wir Gott loben können. Und wir fangen an mit den Wohltaten Gottes, Verse 1 bis 5. David schreibt in Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. In der Elberfelder steht, was er dir für Wohltaten getan hat. David hat viele Wohltaten Gottes erlebt, er hat viel Gutes von Gott erlebt und er ermahnt sich selber, vergiss das nicht, verdräng das nicht. Was ist denn so eine Wohltat, die er erlebt hat? Vers 3, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Wenn du dir jetzt die Frage mal stellst, welche Wohltaten hat Gott in deinem Leben getan? Was würde dir als erstes einfallen? Gute Gesundheit, tolle Familie, das schöne Haus, in dem du leben darfst. David denkt zuerst daran, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat. Das ist für ihn das Grundlegendste, was Gott ihm als Wohltat getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt. Und wir wissen, dass David ein großer Sünder war. Ein schlimmer Sünder. Kein Wunder, dass ihm das zuerst einfällt, diese Wohltat eines bedrückten Herzens, von Sünde bedrückt, das spürt, die Sünde ist weggenommen. Die Sünde ist vergeben. Das sagt David ja zum Beispiel auch in Psalm 32. Das drückt er so aus, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Und faszinierenderweise zitiert Paulus diesen Vers in Römer 4 und erklärt damit Rechtfertigung durch Glauben allein. David hatte eine ganz tiefe Erkenntnis von dem, was Sündenvergebung ist. Wir werden dadurch rechtfertigt von Gott. Für uns Gottes Kinder ist die Sündenvergebung auch die grundlegendste und eine der schönsten Segnungen, die wir erleben durften. Ich war mal im Krankenhaus nach einer OP. Es war eine etwas schwerere OP. Ich musste danach auf die Intensivstation und hat auch nicht alles so geklappt mit dem Heilungsverlauf. Ich musste da einige Zeit bleiben. Und als es mir dann doch irgendwann besser ging, dann habe ich die Krankenschwestern überredet, dass ich endlich mal wieder duschen gehen durfte. Und ich weiß es immer noch, was für eine Erquickung das war, nach all der Zeit, bettlägerig, Verband, alles Mögliche, und endlich wieder sich sauber fühlen. Wie viel schöner ist die Erquickung, die Sündenvergebung bringt. Die Last der Schuld vor Gott weggenommen. Das haben wir als Kinder Gottes erlebt. Gibt es etwas Herrlicheres? Ich möchte dich fragen, kennst du die Vergebung der Sünden? Hast du das schon erlebt? Er hört doch nicht auf, er sagt, der heilet alle deine Gebrechen, alle deine Krankheiten werden geheilt. Das ist natürlich ein theologisch erstmal eine schwierige Aussage. Heißt das, dass David sagt, Gott wird alle Krankheiten heilen? Nein, natürlich nicht. David, wie gesagt, erzählt hier sein eigenes Erleben und auch sein eigenes Leben zeugt davon, dass Gott das nicht immer tut. Sein Sohn, den er mit Bathseba gezeugt hat, ist gestorben, ist nicht geheilt worden. In der Bibel steht Krankheit wie hier oft im Zusammenhang mit Schuld und Sünde. Nicht im Sinne von, dass Sünde Krankheit auslöst, das kann auch sein, muss aber nicht sein. Aber dass Krankheit die schlimmste Form, ein Bild für Sünde ist. Jesaja 53 ist zum Beispiel, lud auf sich unsere Krankheit. Die schlimmste Krankheit ist die Sünde. Sie führt immer zum Tod. Und irgendwann wird Gott auch diese schlimmste Krankheit ganz von uns nehmen. Irgendwann werden wir damit nicht mehr belastet sein bei der Auferstehung. David geht weiter in Vers 4 und er sagt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist in Kurzform das Leben von David. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet. David war dem Verderben ganz nah, ganz oft. Saul war kurz davor, ihn zu erwischen. Aber Gott hat ihn gerettet und ihn sogar gekrönt. Und ihr Lieben, wie viel mehr gilt das für uns? Wir waren nicht nur Feinde von Saul und Gejagte, nein, wir waren Feinde Gottes. Gott hat uns genommen und uns zu seinen Kindern gemacht. Dieser Vers beschreibt dein Leben, wenn du ein Gotteskind bist. Vom Verderben erlöst, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Dieses Bild von dem Straßenjungen, der auf der Straße im Schlamm aufwächst und dann von dem König adoptiert wird, in den Palast gebracht wird, gewaschen wird, neue Kleider bekommt, das ist unsere Geschichte. Das trifft auf dich zu. Vom Verderben erlöst und erlöset, gekrönt. Dann Vers 5. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wir haben heute schon gehört aus Psalm 118, dies ist der Tag, den der Herr macht, lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wie sieht das bei dir gerade aus? Ist dein Mund fröhlich? Und wenn nicht, könnte es vielleicht teilweise daran liegen, dass du Freude am falschen Platz suchst? Ein Prediger hat das mal so ausgedrückt, dass wir Menschen zu niedrige Ansprüche an die Freude haben, die wir erfahren können. Wir sind mit zu wenig zufrieden, wie ein Kind, das draußen im Schlamm spielt, in der Pfütze. Das war noch nie im Urlaub, das weiß nicht, was Urlaub bedeutet, das weiß nicht, was es bedeutet, wenn die Eltern von Strand und Meer sprechen. Und jetzt rufen die Eltern, das Kind sagt, komm, steig ins Auto, wir wollen in den Urlaub fahren, an den Strand. Und das Kind fängt an zu weinen. Also ich möchte aber hier in der Pfütze spielen. Gott hat so viel mehr an Freude für uns, als wir uns vorstellen können. Und wir geben uns zufrieden mit so kleinen Dingen. Sexuelle Befriedigung, Geld, Ansehen, Erfolg. Da erwarten wir Freude, aber Gott ist derjenige, der deinen Mund fröhlich macht. Bei ihm sollen wir die Freude suchen, die uns wirklich erfüllt. Und dann sagt er sogar, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Das wollen wir alle, oder? Ewige Jugend. Es gibt in der Popkultur mehrere sehr erfolgreiche Lieder mit genau diesem Titel Forever Young. Für immer jung sein. Und ihr Lieben, als Christen ist das für uns nicht nur ein schöner Traum. Das ist unsere Zukunft. Wir werden auferstehen. 1. Korinther 15 ist ganz klar, wir werden in Herrlichkeit auferstehen und ewig leben. Das ist ein Traum, der in den Menschen drinne steckt und der für uns Christen Realität werden wird. Du wirst wieder jung wie ein Adler. Das sind also die Wohltaten Gottes, an die David jetzt denkt in seinem eigenen Leben. Was können wir als Anwendung für uns mitnehmen aus diesem ersten Teil? Wenn du zu Hause am Beten bist und deine persönliche Gebetszeit, vielleicht gewöhnst du es dir an die Wohltaten Gottes in deinem Leben dabei zu denken. Fang an mit der Vergebung deiner Sünden. Dank Gott dafür, dass er deine Sünden weggetan hat. Und dann füge hinzu die anderen Wohltaten, die dir noch einfallen. Im zweiten Teil ändert sich die grammatikalische Form in dem Psalm. Bis jetzt spricht David in der Einzahl über sich selber und jetzt verwandelt sich das in die Mehrzahl, in den Plural, weil jetzt fängt er an, über die Offenbarung Gottes an das Volk Israel in der Geschichte Israels zu reden. Schaut mal in Vers 6. Da steht, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Allen, die Unrecht leiden, da klingelt irgendwas in der Geschichte von Israel. Natürlich, das ist der Auszug aus Ägypten. Das muss hiermit gemeint sein. Wer hat mehr unter Unrecht gelitten als die Israeliten, als sie versklavt waren? Und dann wird auch im nächsten Vers klar, dass das gemeint ist. Vers 7, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Darum geht es also jetzt um den Exodus. Und dann kommt ein interessanter Sprung. Vers 8, da steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie kommt er jetzt darauf? Und die von euch, die eure Bibeln gut kennt, die wissen natürlich, das sind die Worte, mit denen Gott sich Mose vorstellt auf dieser Reise. Mose hatte ganz intensive Begegnungen mit Gott schon gehabt, aber das war ihm noch nicht genug. Das hat Gott so an sich, wenn man ein bisschen von Gott erfährt und erkennt, dann möchte man mehr von ihm, weil man erkennt, wie wunderbar Gott ist. Und Mose bittet ihn in 2. Mose 34 oder 33, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt zu ihm, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Niemand, der mich sieht, wird leben können. Aber ich werde dich in den Felsen stellen, ich werde meine Hand über dir halten und dann werde ich an dir vorbeiziehen. Und als Gott an Mose so vorbeizieht, sagt er genau diese Worte, die hier in Vers 8 zitiert werden. Gott stellt sich so vor, gnädig, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das möchte Gott, dass wir das wissen über ihn, dass er so ist. Gott ist unfassbar gnädig und barmherzig. Er ist nicht nur ein bisschen gnädig und barmherzig wie ein mürrischer Nachbar, aus dem man, wenn man Glück hat, mal einen guten Morgen rausbekommt. Gott ist überfließend an Gnade und Barmherzigkeit, wie ein Glas, das bis oben hin gefüllt ist. Da muss man nur so ein bisschen drankommen, dann fließt es über. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht zornig ist. Das steht in Vers 9. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Ja, Gott ist auch zornig über Sündig. Er ist heilig. Aber Spurgeon sagt über diesen Vers, zornig zu sein ist für Gott ungewohnte Arbeit. Das macht er auch. Aber vor allem zeichnet ihn Vers 8 aus, gnädig und barmherzig ist der Herr. Und dann kommen wir zu Vers 10. Wir sind in der Offenbarung des Charakters Gottes. Und in Vers 10 steht dieser bemerkenswerte Vers, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Was wäre, wenn Gott mit uns nach unseren Sünden verfahren würde? Wenn Gott uns entsprechend unserer Sünden behandeln würde, was wäre dann? Dann müsste sich der Erdboden jetzt unter uns auftun und uns verschlingen. Wir sind alles schuldig vor Gott. Aber Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Und wir im Neuen Testament wissen, warum nicht. Denn Gott handelt mit Christus nach unseren Sünden. Am Kreuz hat er Christus entsprechend unserer Sünden behandelt, damit er uns entsprechend der Gerechtigkeit Jesu behandeln kann. Kennst du diesen Jesus? Hast du seine Vergebung schon angenommen? Wenn nicht, dann lass dir sagen, wenn du dabei bleibst, bei dieser Entscheidung, die Vergebung Jesu abzulehnen, dann wird der Tag kommen, wo du das bereuen wirst. Dann wird der Tag kommen, wo du merken wirst, es ist jetzt zu spät. Ich habe damals in Heiden-Oldendorf in der Gemeinde gesessen und davon gehört, ich habe es abgelehnt und jetzt ist es zu spät, weil dann wirst du vor dem Zorn Gottes stehen und nichts wird dazwischen sein. Aber wenn du heute dieses Geschenk annimmst, der Vergebung, dann handelt Gott nicht nach deinen Sünden mit dir. Dann vergibt er dir. Wir gehen weiter in Vers 11. Da sagt David, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. David scheint hier um Worte zu ringen, um die Gnade Gottes zu beschreiben. So hoch der Himmel über der Erde ist, es gibt nichts Höheres. So groß ist die Gnade über denen, die ihn fürchten. Hier kommt zum ersten Mal eine Bedingung. Das gilt nicht für alle. Das gilt für die, die Gott fürchten. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Es bedeutet, Gott so zu begegnen, wie er ist. Er ist der Herrscher des Universums. Und mit der notwendigen Ehrfurcht und Demut sollten wir zu ihm kommen. Wir begegnen Gott nicht auf Augenhöhe. Wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer. In Vers 12 geht es weiter. David schreibt, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wenn Gott unsere Sünden vergibt, dann tut er sie nicht in die erste Schublade im Schreibtisch, damit er sie jederzeit wieder rausholen kann. Wenn Gott unsere Sünden vergibt, dann sind sie so fern, wie sie sein können, vom Morgen bis zum Abend, von Osten nach Westen. Es gibt nichts, was weiter voneinander entfernt ist. Und so weit tut Gott unsere Sünden weg. Vers 13, wir sind weiter in der Charakterbeschreibung Gottes. Da sagt David, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das kleine Kind stößt sich und fängt an zu weinen und der Vater erbarmt sich und hebt es auf und tröstet es. Und Gottes Wort sagt uns, so ist euer Gott. So sollt ihr euch Gott vorstellen. Und dann kommen wir zu den Versen 14 bis 16. Da werden wir Menschen beschrieben. Wir Menschen sind wie Gras, wie eine Blume, die heute da ist und morgen nicht mehr. Wir sind vergänglich. Vielleicht fühlst du dich gar nicht so vergänglich. Vielleicht bist du fit, gut unterwegs. Im Vergleich Gottes bist du wie Staub. Und Gott weiß das. Und das Wunderbare in diesen Versen ist, Vers 14, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Gott denkt daran, Gott hat das im Kopf. Gott weiß, wie wir sind. Er kennt unsere Schwäche und er bezieht das mit ein. Gott hat keine unrealistischen Erwartungen an uns. Vers 17, die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Wer durch Gnade mit Gott verbunden ist, der ist mit dem ewigen Leben verbunden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann Vers 18, da bindet David all das zusammen, was er bisher über das Fürchten Gottes gesagt hat und erklärt das, was er damit meint. Vers 18, das gilt nämlich für die, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Okay, das ist jetzt ein bisschen Dämpfer. Das waren echt schöne Gedanken bisher, wunderbare Zusagen, aber hier ist ja eine unfassbar schwere Bedingung. Bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Was machen wir damit? David lebte in genau diesem Bund. Das ist der Bund vom Sinai. Da hieß es, halte die Gesetze und du wirst gesegnet, brich die Gesetze und du wirst bestraft. Und wir leben aus Gnade im neuen Bund, den Jesus im ersten Abendmahl begründet hat, als er sagte, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und dieser Bund zeichnet sich dadurch aus, dass Jesus alles gehalten hat. Wenn wir das nicht wüssten, dann müssten wir viel verzweifeln an dieser Stelle. Wir wollen doch das alles haben, was hier bisher beschrieben wurde. Und wir können es wirklich auch haben, weil Jesus den Bund gehalten hat. In seinem Blut ist der neue Bund. Lobe den Herrn, meine Seele. Was können wir als Anwendung aus dieser Charakteroffenbarung Gottes mitnehmen? Vielleicht gewöhnst du dir auch an, bei deinem persönlichen Gebet, Gott für seine Charaktereigenschaften zu danken und zu loben. Vielleicht fängst du an mit Psalm 103, Vers 8, lern diesen Vers auswendig. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und fängst an, damit Gott zu loben. Und dann fügst du andere Charaktereigenschaften aus dem Wort Gottes dazu. Wisst ihr, manchmal haben wir leider falsche Vorstellungen von Gott, die sich einschleichen. Falsche Vorstellungen von seinem Charakter. Lass uns das langsam aber sicher rauswaschen und füllen neu mit den Charaktereigenschaften, die im Wort Gottes dargestellt werden. Wir kommen zum letzten Punkt. Lobe den Herrn, meine Seele, für seine grenzenlose Herrschaft. Also David hat erstmal auf sich geguckt, dann auf das Volk Israel und jetzt guckt er noch weiter auf den ganzen Kosmos, auf das Universum. Und er sagt in Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Gott ist der König über alles. Da ist nichts ausgenommen. Und deswegen kommt Vers 20, deswegen lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Bezeichnend ist hier, dass hier von den Engeln, den starken Helden, gesprochen wird. Und wodurch zeichnen sie sich aus? Das sind Wesen, die nicht in Sünde gefallen sind. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sein Wort ausführen. Gehorsam, das ist das Kennzeichen. Und genau das Gleiche ist auch in Vers 21. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher und seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Daran können wir uns orientieren, Gottes Willen zu tun. Und dann schließt er ab mit Vers 22. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft, also überall, wo Gott herrscht, soll er gelobt werden. Das ist das Ziel der Schöpfung, die Anbetung Gottes, ihm, dem alleine Anbetung gebührt. Und er schließt dann ab mit diesem Aufruf, mit dem er angefangen hat, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will mit einstimmen in das ganze Universum, wie es Gott preist. Der C.S. Lewis hat das mal folgendermaßen beschrieben. Er hat sich Psalm 19 angeschaut, wo es heißt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und er stellt sich das so vor, dass die ganze Schöpfung, der Himmel, die Sterne, dass jeder mitsingt in dem großen kosmischen Lobgesang für Gott. Nur ein Planet ist verstummt. Und das ist unsere Erde, weil wir uns gegen Gott aufgelehnt haben. Wir singen nicht mehr mit. Aber wir Gläubigen, wir stimmen wieder an. Und irgendwann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo wir alle zusammen wieder dieses Lob Gottes singen werden. Wir haben gesehen, dass David Gott lobt für seine Wohltaten, für seinen Charakter und für seine grenzenlose Herrschaft. Und jetzt sind wir dran, einzustimmen. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten und loben. Ich schließe das ab. Vater im Himmel, ich möchte dich auch loben. Meine Seele soll dich loben. Du bist barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Güte. Du bist heilig. Du bist auch zornig über Sünde. Und du bist gut. Und du bist derjenige, der den Rettungsweg durch Jesus geschaffen hat. Dafür möchte ich dich loben, dir Danke sagen. Ich möchte mein Herz wieder ausrichten, darauf das zu tun, was das Größte und Beste ist, dich zu loben mit meinem ganzen Leben. Hilf mir dabei, hilf uns. Amen.